Wie fängt eine wirklich gute Geschichte an? Ja, vielleicht mit etwas, womit keiner rechnet. Oder vielleicht mit einer langen Personenbeschreibung. Ich glaube aber auch, dass es völlig verschieden ist, weil schließlich auch jeder eine eigene Meinung davon hat, was eine gute Geschichte ist. Ich finde, eine gute Geschichte handelt von Dingen, die uns fesseln und in eine fremde Welt entführen, aber auch immer ein bisschen den Spiegel vorhalten. Also, um zu zeigen, was wir vielleicht besser machen können. Eine gute Geschichte hat Helden, gute Helden und auch böse Helden. Genauso wie die Geschichte »Die Flusspiraten des Mississippi« von Friedrich Gerstecker. Das Besondere an dieser Geschichte ist ja, dass Gerstecker hier in Braunschweig gelebt hat. Quasi um die Ecke, in der Adolfstraße 45. In einem schönen Haus mit direktem Zugang zur Oker. Und immer, wenn ich irgendwo an der Oker sitze, dann fällt mir eben genau diese Geschichte von Gerstecker ein, die auch an einem Fluss spielt. Am Mississippi. Die Flusspiraten des Mississippi. Und springen wir doch einfach mal mitten rein, mitten in diese wilde, verrückte Geschichte. In gröhlendem Chor wälzte sich der zügellose Haufe dem Gasthaus zu. Und wer weiß, ob des Advokaten freundlich gemeinte Beilegung des Streits nicht hier zu noch viel ernsthafteren Auftritten geführt hätte. Smart kannte aber seine Leute zu gut und wusste, dass er, sobald er den Schwarm wirklich in sein Haus ließ, gänzlich in den Händen der schon halb Betrunkenen wäre und dann auch jedem ihrer Wünsche willfahren müsse, wollte er sich nicht der größten Gefahren Leben und Eigentum aussetzen. Als sich daher die Rädelsführer seiner Tür näherten, trat er plötzlich mit gespannter und im Anschlag liegender Büchse ruhig auf die oberste Schwelle und erklärte fest, er werde den ersten niederschießen, der die Stufen seiner Treppe betreten sollte. Smart war als ausgezeichneter Schütze bekannt und sicherer Tod lag in der ihnen drohend entgegengehaltenen Mündung. Der Advokat trat aber auch hier wieder vermittelnd zwischen den Parteien auf, bedeutete dem Yankee, dass die Männer keine Feindseligkeiten weiter gegen ihn nährten und bat ihn, die Büchse vorzustellen, damit auch das Letzte entfernt sei, was auf Streit und Kampf hindeuten könne. Wer ist nun dieser Advokat und wer ist Smart? Nun, Jonathan Smart ist der Wirt des Union Hotel, einer Bleibe in Helena, einem kleinen Städtchen am Mississippi-Ufer. Und der Advokat, der ist die eigentliche Hauptfigur in dieser Geschichte. Er nennt sich Squire George Dayton und er ist der Friedensrichter in Helena. Er hat Macht und großen Einfluss. Und was das Spannende ist, er führt ein Doppelleben. Denn immer, wenn er nicht der Richter Dayton ist, dann ist er Richard Kelly. Und als jener Kapitän Kelly ist er der Kopf einer Piratenbande. Der Piratenbande, um die es in dieser Geschichte geht. Sie haben sich auf einer Insel im Mississippi eingerichtet. Diese Insel, die wie alle übrigen im Mississippi mit Schilf, Weiden und hohen Baumwollholzbäumen am Rande bewachsen war, glich ganz den Schwestern und zeichnete sich auch durch kein besonderes Merkmal weiter aus. Ihre Nummer, mit der sie in den Flusskarten verzeichnet stand, war 61. Wie die meisten jener kleinen Landstrecken lag sie mitten im Fluss und wurde in letzter Zeit nie mehr von den herabkommenden Booten besucht, da ein Wirbelsturm, wie es hieß, den größten Teil derselben verwüstet habe. Wirklich starrten auch, und zwar besonders an den Stellen, an denen ein großes Boot bequem hätte landen können, eine solche Menge von weitästigen, knorrigen Baumwipfeln überall empor, dass ein Hinankommen zum Ufer unmöglich gewesen wäre. Nur ein Platz, und zwar an der linken Seite der Insel, lag offen und frei da und schien auch in früherer Zeit begangen gewesen. Jetzt aber umgaben ihn einige Snacks und Sawyers. Gut, Snacks und Sawyers gibt es in der Oker nicht, denn Snacks und Sawyers, das ist Treibholz, welches sich am Boden des Flusses fest verankert hat und über der Wasseroberfläche überhaupt nicht zu sehen ist. Und Diese Snacks und Sawyers, die aus der rasch daran vorbeischießenden Flut hervorschauten, und den Flatboater, der vor einbrechendem Abend vielleicht gehofft hatte, hier sein Boot zu befestigen, griff mit schnellem, ängstlichem Eifer zu den langen Finnen und trieb in fast verzweifelter Kraftanstrengung das unbehilfliche Boot fort von dem Platz, der ihm Verderben bringen musste. Dass aber jene Snacks und Sawyers der Insel Nummer 61 keineswegs wirklich vom Strom angewaschene Stämme, sondern nur auf künstliche Weise durch Anker und versteckte Bojen hergestellte Blendwerke seien, dachte natürlich niemand. Aus der Ferne sahen sie auch täuschend genug aus, und nur ganz in der Nähe und nach genauer Untersuchung hätte man dem Geheimnis auf die Spur kommen können. Wer von den Schiffern würde aber seine Zeit daran verschwendet haben? Noch besseren Schutz genoss Nummer 61 von der West- oder rechten Seite des Flusses. Hier umgab sie zunächst eine ziemlich hohe Sandbank, die 200 Schritte vom Hauptufer der Insel wiederum in einen schmalen, mit Weiden und Baumwollholzsprösslingen dicht bewachsenen Landstreifen auslief. Demnach konnte man sich dieser Insel nur von der linken oder Ostseite nähern, wo ihr nächstes Ufer dem Staat Mississippi war. Und hier hielten die getroffenen Vorkehrungen sicherlich jeden vom Landen ab, der dazu früher Lust gehabt haben mochte. Wer nun trotz all der getroffenen Vorsichtsmaßregeln zufällig an der Insel gelandet und nicht gleich auf dem einzigen gangbaren Pfad gekommen wäre, der hätte seine Bahn mehrere hundert Schritt weit durch den fürchterlichsten Schilfbruch hinsuchen müssen, der nur je eine Insel oder ein Festland bedeckte. Dazwischen lagen dann nicht gefällte, sondern mit der Wurzel dem Boden entrissene Stämme, so wild und toll durcheinander, dass niemand auch nur hoffen konnte, dieses Pflanzengewirr zu durchdringen, wenn er sich nicht mit Messer und Axt erst Bahn in das Herz der Waldung hieb. Dennoch lag hier, so tief versteckt und schlau angelegt, dass sie selbst den scharfen Augen der Jäger entging, eine ganze Ansiedlung verborgen, die aus 9 kleinen Blockhütten, einem ziemlich geräumigen Warenhause und 5 dicht aneinander gebauten und verbundenen Pferdeställen bestand. Das Ganze bildete eine Art Hofraum und war nach Art der indianischen Forts so gebaut, dass es gegen einen plötzlichen Angriff, selbst einer Übermacht, recht wohl verteidigt werden konnte. Als besonderen Schutz betrachteten aber die Insulaner eine lange Drehbasse aus Messing, die oben auf dem platten Dache des Warenhauses angebracht war und mit der sie, als letztes Rettungsmittel, Tod und Verderben auf ihre etwaigen Angreifer hinabschleudern konnten. Der Kapitän Kelly übte eine eigene, fast unbegreifliche Gewalt über diese wilden, gesetzlosen Menschen aus, die sonst nichts auf Erden anerkannten als ihre eigenen Gesetze. Er hatte freilich auch verstanden, sich auf die einzig mögliche Art Achtung zu verschaffen, und zwar durch das Übergewicht seines Geistes, wie auch durch den mehrfach bewiesenen persönlichen Mut, der wirklich an Tollkühnheit grenzte. Sie fürchteten ihn deshalb fast so sehr, wie sie ihn ehrten, und Kapitän Kelly war ein Name, der nie in Scherz oder Spott genannt werden durfte. Nur 2 begangene Wege führten zu diesem, durch ein scheinbar natürliches Bollwerk geschützten Zufluchtsorte von Verbrechern. Der eine lief vom Ufer aus, und zwar dicht unter den schon erwähnten künstlichen Snacks. Zuerst gerade der Mitte der Insel zu und bog dann, ziemlich betreten, ein klein wenig links ab. Der war aber nur dazu bestimmt, um selbst dann noch den Eindringling irre zu führen, wenn er den Pfad selbst entdeckt hätte. Denn er brachte ihn in einen kleinen Sumpf, in dem er unfehlbar versinken musste, wenn er sich nicht rechtzeitig wieder zurückzog. Der wirkliche Weg dagegen lief, durch darüber geworfene Äste verdeckt, fast in einem rechten Winkel rechts ab und traf das Fort gerade unter dem 5. Stall. Eine andere reingehaltene und ordentlich ausgehauene Straße lief von der Südostseite des Forts an der rechten oder Ostseite des Sumpfes hin und gerade der Südspitze der Insel zu, wo er zu den hier sorgfältig versteckten und für den letzten Notfall aufbewahrten Boden führte. Doch war von hier aus kein Angriff auf das Fort zu fürchten, da ein einziger richtig gefällter Baum jede Bahn vernichtet hätte. Eine Verteidigung des Forts konnte überhaupt nur als verzweifeltes Mittel betrachtet werden, um genügend Zeit zu gewinnen, die Boote zu erreichen. Der Haupt- und alleinige Schutz der Gesellschaft blieb das Geheimnis, in das ihre ganze Existenz gehüllt war. Noch gehüllt war, noch. Denn schon zeichnen sich einige Andeutungen ab, dass es bald vorbei sein wird mit dem Schlupfwinkel. Und im Städtchen Helena, in dem unsere Geschichte spielt, machen sich die Farmer bereits Gedanken. »Es sind in letzter Zeit recht viele Flatboote verunglückt«, sagte einer der Farmer nachdenklich. »Ich weiß, dass allein von Little Rock 3 abgingen, die nie am Ort ihrer Bestimmung ankamen. Der Staat sollte mehr dafür tun, diese Unmassen von Baumstämmen wenigstens aus der eigentlichen Strömung zu fischen. Guter Gott, was sind nicht schon für Menschen auf solche Art umgekommen und wie viele Waren hat der unsättliche Mississippi verschlungen? Ei, die Menschen sind aber auch großenteils selber schuld dran«, rief ein anderer Farmer mit einem blauen Hemd ärgerlich. »Wenn irgendein Bursche, der im Leben den Stiefel nicht von gottesfestem Erdboden weggebracht hat, einmal Waren verschiffen will, so baut er sich ein neues Flatboat oder kauft ein altes, packt seine 7 Sachen hinein, stellt sich hinten an Steuer und denkt, der Strom wird mich ja schon dahin führen, wohin ich will. Wir schwimmen ja den Fluss hinunter.« »Jawohl, wir schwimmen hinunter, bis wir irgendwo hängen bleiben und nachher ist zu spät. Der Mississippi lässt nicht mit sich spaßen. Und um die erbärmlichen 40 oder 50 Dollar für einen tüchtigen Lotsen oder Steuermann zu sparen, hat schon manch einer Gut und Leben eingebüßt.« »Bitte um Verzeihung«, sagte der andere Farmer. »Alle, die von Little Rock abgingen, hatten gerade Lotsen an Bord. Leute, die auf ihr Ehrenwort versicherten, den Fluss schon seit 10 oder 15 Jahren befahren zu haben. Und sie sind dennoch zugrunde gegangen. Solchen Menschen kann man aber auch nicht ins Herz sehen. Es gibt sich mancher für einen Lotsen aus und vertraut nachher seinem guten Glück, das ihn schon sicher stromabwärts führen würde. Im günstigsten Falle lernt er so nach und nach die Strömung kennen und hat dabei sein gutes Gehalt. Im ungünstigsten aber kann er vielleicht schwimmen und bringt seine werte Person doch noch sicher wieder ans Ufer. Nur, was unsere beiden gesprächigen Männer nicht wissen, ist der Umstand, dass die Lotsen, durchaus den Fluss wie ihre Westentasche kennen, jedoch ein unehrliches Spiel treiben, da sie zu jener Piratenbande zählen, die auf Insel 61 haust. Und so hat mancher, der einen dieser Lotsen angeheuert hat, um sicher durch den Strom des Mississippi-Wassers zu kommen, einen Handel mit seinem Henker geschlossen und für seinen sicheren Tod im tobenden Wasser viel Geld gezahlt. Geld, das dann mitsamt den Waren auf den Booten auf der Insel 61 landet. Dort, wo eben Kapitän Kelly das Sagen hat. Im Versammlungsraum der Insel, in Bachelor's Hall, ging es gar munter und lebhaft zu. Um ein großes Feuer, das in dem breitmächtigen Kamin loderte, streckten und dehnten sich etwa ein Dutzend kräftiger Gestalten. Ihre Tracht war die gewöhnliche der Bootsleute am Mississippi. Waffen trugen sie keine, wenigstens nicht sichtbar. Rohe Zech- und Liebeslieder ertönten, doch immer nur mit halblauter Stimme, von den Lippen der meisten, und während einige sich noch außerdem damit beschäftigten, große Stücke Hirsch- und Truthahnfleisch an der Kaminglut zu schmoren, waren andere emsig bemüht, mit Hacken und Zehen den Takt zu den schnellen Tänzen zu schlagen, die ein breitschultriger Neger mit ziemlich geübter Hand einer kreischenden, doch gedämpften Violine entlockte. Da öffnete sich die Tür. Eine hohe, kräftige Gestalt, den breitrandigen, schwarzen Filzhut tief in die Augen gedrückt, den schlanken Körper mit einer langen Lotsenjacke und weiten Matrosenhosen bekleidet, trat er in den Raum und überflog mit prüfendem Blick die Versammelten. Das war Richard Kelly. »Ist das Boot von Helena noch nicht zurück?« fragte er endlich einen der Seinen, der gerade in der Tür erschien. Die Pferde müssen noch heute Nacht von Arkansas kommen, denn Jones hat es uns fest versprochen. Und nachher dürfen wir sie keinen Augenblick hier behalten. Drei von euch sollen sie sofort nach Vicksburg schaffen. Das Übrige werdet ihr dort vom Constable Brooks erfahren.
»Es ist doch putzig«, lachte einer der Männer, »wie wir die wohllöblichen Gerichtsbarkeiten an der Nase herumführen. Kaum eine Stadt gibt es im ganzen Westen, wo nicht entweder Konstabler oder Gefängniswärter, Advokaten oder selbst Postmeister und Friedensrichter unsere Verbündeten und Kameraden sind. Also einen Mann in Mississippi oder Arkansas für sein begangenes Verbrechen ins Zuchthaus zu stecken, ist, wenn er zu uns gehört, gerade so gut, als ob man ihn begnadigte. Denkt euch nur, Kapitän, vor 8 Tagen haben sie in Cinquel drüben den Toby, also den Einäugigen, sogar zum Staatsanwalt gemacht. Wenn ich nur einmal eine seiner Reden hören könnte.«
Des Kapitäns Züge überflog ein leichtes Lächeln. Dann aber wandte er sich plötzlich an den Sprecher und sagte, »Kommt, Blackfoot, ich habe etwas mit euch zu bereden.«
»Ich kann mir gar nicht denken, was euch auf einmal so merkwürdig im Kopf herumgeht«,
fragte Blackwood, ein grobknochiger Kerl, der dem Kapitän treu ergeben war. »Was ich habe«, sagte der nach kurzer Pause, »ihr sollt es wissen. Ich fange an, für unsere Sicherheit besorgt zu werden.«
»Was? Ist ein Verräter unter uns? Habt ihr einen Verdacht, Kapitän? Heraus damit! Wer ist die Kanaille?«
»Nicht doch, nicht doch«, sagte Kelly und blickte lächelnd auf das wilde und doch jetzt so ängstlich zu ihm aufgehobene Antlitz. »Die Gefahr ist vorüber, aber so gut, wie sie an einem Orte auftaucht, kann sie uns auch unter gleichen Umständen an einem anderen bedrohen.«
»Ja, aber wie? Was können wir tun?«
fragte Blackwood sinnend. »Viel, sehr viel. Alles, was in unseren Kräften steht. So dürfen wir von jetzt an das, was wir in New Orleans für errungene Beute lösen, nicht mehr hier heraufschaffen. Wir sammeln am Ende nur für das Pack, das dann unser Nest aufstöbert. Wir haben Verbündete in Houston in Texas. Dorthin müssen wir alle erbeuteten Waren senden. Trifft uns dann hier Verrat? Gut. So haben wir nicht allein einen Ort, wo uns der Lohn unserer Arbeit erwartet, sondern auch ein Kapital, mit dem wir wieder neu beginnen können. Unternehmende Köpfe finden stets Arbeit. Aber selbst das genügt noch nicht. Schneidet uns der Feind den südlichen Pfad zu den Booten ab oder entdeckt er sie gar, so ist unser Leben bedroht. Denn wenn wir uns wirklich im Fort kurze Zeit halten könnten, so müssen wir dennoch bald einer größeren Macht unterliegen. Dass es uns 3 Jahre so ruhig hingegangen ist, sagte Kelly ernst, sollte uns gerade vorsichtig machen. Wir haben die Beispiele an allen anderen Unternehmungen dieser Art erlebt. Außerdem hat unsere Gesellschaft im letzten Jahr eine Verbreitung erhalten, die es fast kaum möglich macht, dass sie noch lange geheim bleiben kann. Unsere Agenten leben in allen Flussstädten der Vereinigten Staaten. Und zum Glück gibt es eine Art, auf die wir uns jeder etwaigen Verfolgung entziehen, ja sogar spotten können.
»Und? Die wäre?«
fragte Blackfoot, halb ungläubig, halb gespannt. »Ein Dampfboot«, flüsterte der Führer und beobachtete in den Zügen seines Vertrauten den Eindruck, den solch ein Vorschlag auf ihn machen würde.
»Ein Dampfboot«,
wiederholte Blackfoot, von der Kühnheit des Gedankens überrascht.
»Ja, das wäre gar nicht so übel. Pulver und Schwefel, da könnte man ja den Mississippi hinauf und direkt in den Golf von Mexiko hineinzischen. Bei Gott, ein Dampfboot! Die Sache klingt vortrefflich. Aber wenn man sie länger überlegt, weiß ich doch nicht, wie sie ins Werk gesetzt werden kann.«
»Und dennoch ist es möglich«, lachte Kelly. »Blackfoot, ihr müsst Kapitän des Dampfbootes werden. Und wir machen ein Paketboot daraus, das zwischen Memphis und Napoleon laufen mag. Das gibt uns zugleich Gelegenheit, die Leute in Tätigkeit zu halten und mit den Orten, wo die unseren wohnen, in genauerer Verbindung zu bleiben. Dann bringt es schon unsere Paketlinie mit sich, dass wir hier fortwährend in der Nähe sind. Ja, wir können sogar mehrere Tage und Wochen lang vor Anker liegen bleiben
und die vorbeifahrenden Boote werden glauben, wir hätten die Passage an der linken Seite der Insel versuchen wollen und wären auf den Sand gelaufen. Aber die Bootsleute von Helena haben wohl ihr Fahrzeug gleich unter die Weiden geschafft, unterbrach er sich plötzlich selbst.
»Ja, ja, Bolivar ist mit hinuntergegangen. Sie wollen die Fähre zurückbringen, um die Pferde zu transportieren.«
»Ich wollte, Peter würde ein wenig vorsichtiger«, sagte der Kapitän düster. »Er ist sonst brav und brauchbar, sollte aber doch bedenken, dass er sich durch seine Tollheiten selbst noch einmal um den Hals und uns andere in kaum geringere Verlegenheit bringen könnte.«
»Er denkt nicht gerne nach«, lachte Blackfoot, »obgleich er Denkzeiten doch wahrhaftig schon genug bekommen hat. Der letzte Hieb durchs Gesicht war nicht von Stroh.«
»Ah, und noch eins«, warf Kelly jetzt ein, »in Helena ist gestern ein Mann angekommen, der nach Little Rock will, um das Land zu kaufen, was uns hier gerade gegenüber in Arkansas liegt. Er wird morgen früh von Helena aufbrechen und reitet einen Schimmel.«
»Und? Ist er allein?«
»Nein, der Mailrider ist bei ihm und wird das Übrige besorgen. Bis Strong's Post Office müssen die beiden aber zusammenreiten. Der Fremde wird dort nicht übernachten, weil es ihm zu teuer ist. Er will noch das 3 Meilen von Strong's entfernte Haus erreichen. Etwa 2 Meilen von Strong's auf der rechten Seite könnte er vielleicht ein Licht sehen. Ihr versteht mich?«
»Ah, schon gut. Ich glaube nicht, dass wir auf dem Lande drüben belästigt werden.«
»Ja, und tatsächlich haben die Piraten nicht nur auf dem Fluss, sondern auch an Land geraubt und gemordet. Sie hatten überall im Land die wichtigsten Posten mit ihren Männern besetzt. Und heute würde man sagen, sie haben ein Netzwerk des Verbrechens aufgebaut. Das Ganze war etwa um 1842, kurz bevor Texas dem Staatenbund der USA beigetreten ist und etwa 20 Jahre vor dem Bürgerkrieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten. Es gab zum Teil noch die Sklaverei und die amerikanischen Ureinwohner, ebenso wie die Sklaven, waren Menschen dritter Klasse. Und in diesem geschichtlichen Umfeld hat sich Friedrich Gerstecker diese Geschichte nicht nur ausgedacht, sondern er hat vieles von dem, was er in seinen Büchern geschrieben hat, auch erlebt. Denn er war von 1837 bis 1843 in Amerika, ist dort überall herumgekommen, hat seinen Lebensunterhalt als Farmer und Jäger, als Matrose, Koch, Silberschmied, Schokoladenhersteller und Hotelier verdient. Gerstecker weiß also genau, wovon er erzählt. Auch in der Geschichte die Flusspiraten des Mississippi. Wobei diese Dinge nicht wirklich so passiert sind, wie Gerstecker sie erzählt. Es gab zwar tatsächlich eine Bande und die entsprechende Gesetzlosigkeit, aber die ganze Geschichte mit all ihren handelnden Personen, die ist natürlich frei erfunden. Und wer das Buch schon einmal zur Hand hatte, der hat vielleicht auf den ersten Seiten aufgehört zu lesen. Immerhin, es sind über 400 Seiten und vor allem mit fast 30 handelnden Hauptfiguren, die noch dazu inkognito immer mal andere Namen tragen. Total viele Handlungsstränge. Und all das fügt sich erst am Ende des Romans zusammen, bis es dann einen großen Knall gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich möchte ja eigentlich die Geschichte weitererzählen. Und in unserer Geschichte wird es jetzt erst einmal aber etwas komplizierter. Denn unser Kapitän Kelly, der Piratenführer, ist ja auch der Friedensrichter von Helena, Mr. Dayton. Und in beiden Leben hat er eine Ehefrau, die aus seinem Leben als Friedensrichter, Mrs. Dayton, ahnt und weiß allerdings gar nichts vom Doppelleben ihres Mannes. Und seine Frau im Piratenleben, Georgine, weiß zwar, dass er noch Friedensrichter ist, weiß aber nichts von der anderen Frau. Zudem hat Georgine wiederum einen Sohn, Olio, von dem Kelly nichts weiß. Und als Kelly diesen ermorden lässt, schwört Georgine Rache am eigenen Ehemann. Und auch unter den Piraten und Ganoven gibt es viel Zwiespalt. So möchte der Mörder Sander sich nämlich von der Gruppe absetzen und bittet Kelly mehrmals um Auszahlung seines Anteils, was dieser jedes Mal ablehnt. Und so versucht Sander mit seinem Kumpan Cotton, ebenfalls einem geflohenen Mörder, eine Frau, die als Witwe Bridleford in Helena lebt, zu erpressen. Als sein Klopfen erfolglos blieb, bog sich Sander zum Schlüsselloch nieder und flüsterte: »Meine verehrte Mrs. Bridleford, es tut mir zwar unendlich leid, dass Ihnen meine Gesellschaft nicht übermäßig interessant oder wünschenswert zu sein scheint, ich muss aber nichtsdestoweniger Einlass haben. Und wenn Sie die Tür nicht öffnen, so klopfe ich hier so lange, bis die ganze Nachbarschaft rebellisch wird. Dort unten höre ich schon wieder Leute kommen.« Und wiederum begann er mit den Fäusten hart an die schwere Tür zu hämmern.
»Herr, du mein Gott!«
sagte da die entrüstete Stimme der ehrsamen Mrs. Bridleford, während sie jedoch den Schlüssel im Schloss umdrehte und die Tür ein klein wenig aufmachte.
»Dass sich unser Herr Jesus erbarme, wer in aller Welt!«
Sander schnitt ihr hier den Redeschwall kurz ab, denn kaum zeigte die Tür so viel Öffnung, dass er einen Fuß dazwischen schieben konnte, so legte er sich rasch mit seinem ganzen Gewicht dagegen und befand sich im nächsten Augenblick im inneren Raum.
»Aber ich bitte Sie um Himmels Willen!« rief die bestürzte Frau. »Mensch, seid ihr rasend oder wollt ihr mich und euch selber unglücklich machen?«
»Keines von beidem«, sagte Sander und machte einen Versuch, seinen rechten Arm um ihre Taille zu legen, eine Bewegung, die sie auf geschickte und ärgerliche Weise parierte. »Keines von beiden. Ich bin kalt, nass, hungrig, durstig, beraubt, verliebt und in Gefahr. Eigenschaften, von denen jeder Einzelne hinreichend sein müsste, bei einer so liebenswürdigen, entzündlichen Frau auch das größte Interesse für den Eigentümer zu erwecken. Zuerst bitte ich also um Beseitigung der ersten vier. Nachher wollen wir über die anderen reden. Mrs. Bridleford, mein Name ist Sander, und ich habe schon früher das Vergnügen gehabt.«
»Hi, Sir, was wollt ihr von mir?«
»Nachtquartier will ich, teuerste Louise«, erwiderte Sander mit unzerstörbarem Gleichmut. »Nachtquartier und einen guten, warmen Imbiss, um dabei mit dir von einigen Geschäftssachen reden zu können.«
»Geht gutwillig, Sir, oder ich rufe wahrhaftig den Konstabler«,
rief die Frau und schob die beiden Riegel wieder zurück. Sander aber, der einsah, dass er den Scherz weit genug getrieben hatte, flüsterte ernst und drohend: »Halt, Madame, nicht weiter. Gutwillig wollen Sie mich nicht hören. Meine Bitten konnten Sie nicht bewegen. So mag die Furcht Sie dazu zwingen.«
»Furcht, Sir?«
rief Madame heftig auffahrend. »Soll ich Ihnen vielleicht einen Namen nennen, der, nur laut geflüstert, Ihren Hals schon dem Henker überliefern würde?« sagte Sander jetzt mit immer gesteigerter Stimme. »Soll ich Ihnen einen Nagel nennen, der der Nagel Ihres Sarges werden könnte? Soll ich Ihnen...« »Doch nein«, brach er plötzlich ruhiger ab. »Ich will das nicht tun. Ich bitte Sie nur um ein Nachtlager und Speise und Trank. Das Übrige bereden wir drin. Ich bin ein Freund. Sie verstehen, was ich damit meine. Kann ich hierbleiben?« Mrs. Bridleford sah ihn verstört an.
»Ei, zum Henker, Sir, ihr gebraucht sonderbare Worte, jemanden um eine Gefälligkeit zu bitten, aber, ja, geht nur hinauf. Es ist auch noch jemand oben, den ihr vielleicht kennt.«
»Bitte, Madame, wen soll ich oben finden, wenn ich fragen darf?« unterbrach sie Sander hier. »Sie werden begreifen, dass ich nicht jede Gesellschaft...«
»Harry Cotton ist oben. Ihr werdet begreifen, dass ich Ursache hatte, vorsichtig zu sein, ehe ich Gäste aufnahm.«
»Aha«, sagte Sander. »Wunderbar, Harry Cotton jetzt hier.« Und mit flüchtigen Sätzen folgte er der schon vorangeschrittenen Lady, die jetzt ein Seitenzimmer öffnete und dem späten, wenig willkommenen Gaste hineinleuchtete. Cotton lag, die Hände auf der Brust gefaltet, in einem großen Stuhle. Behaglich zurückgelehnt und staunend sah er zu Sander auf, und es dauerte wohl eine halbe Minute, ehe er den früheren Kameraden und Gehilfen erkannte. Dann aber streckte er ihm rasch und freudig die Hand entgegen und sagte schnell: »Ach Gott, Sander, bei Gott, das ist köstlich, dass ich euch hier finde. Haben uns verdammt lange nicht gesehen.« Die beiden Männer unterhielten sich jetzt von Cottons Flucht, während Mrs. Bridleford geschäftig das Abendbrot auftrug, das sie für ihre Gäste reichlich und schmackhaft bereitet hatte. Während des Essens wurde denn auch nach amerikanischer Sitte fast kein Wort zwischen den Männern gewechselt. Jeder schien zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um an irgendetwas anderes zu denken, und erst als die Mahlzeit beendet und die Bowl mit dem dampfenden Gebräu gefüllt war, lösten sich wieder ihre Zungen, und Cotton fing nun an, ein Gegenstand, den sie bis dahin alle vermieden hatten, von der Insel zu reden, über die er von dem Gefährten Auskunft verlangte. Mrs. Bridleford hatte in diesem Augenblick das Geschirr hinausgetragen, und Sander bog sich rasch zu Cotton hinüber und flüsterte: »Lass die Alte nur erst zu Bette sein. Ich habe euch wichtige Nachrichten mitzuteilen, von denen aber gerade sie nichts zu wissen braucht.« »So? Über die Insel? Ihr könnt nicht auf die Insel«, flüsterte Sander schnell, als sich die Tür hinter der Frau schloss. »Der Mulatte, der mit euch floh, ist gefangen und hat alles bekannt. Wir sind verraten und müssen so bald wie möglich von der Insel fliehen.«
»Was? Die Insel verraten?«
rief Cotton wirklich erschreckt. »Also auch der letzte Zufluchtsort abgeschnitten? Pest und Tod! Das fehlte noch. Was habt ihr jetzt im Sinn?«
»Mrs. Bridleford muss mir Geld vorstrecken. Sie weiß noch nichts von der uns drohenden Gefahr und braucht es auch noch nicht zu erfahren.«
»Hat sie Geld?«
»Sie leugnet es zwar immer, ich bin aber fest überzeugt, dass sie Tausende liegen hat. Sie ist zu schlau, um für nichts jahrelang die Hehlerin eines solchen Geschäfts gewesen zu sein.«
»Und ihr glaubt, dass sie euch gutwillig Geld gibt?« fragte Cotton rasch.
»Ruhe! Nicht so laut. Ich glaube, die Frau kommt wieder.« Die beiden Männer saßen einige Minuten schweigend nebeneinander, bis die Tür, ohne dass sie vorher einen Schritt gehört hatten, aufging und Mrs. Bridleford eintrat. Sander war nun allerdings ganz Freundlichkeit. Er bat die Dame, an ihrem Tisch mit Platz zu nehmen. Mrs. Bridleford dankte aber und schöpfte sich nur ein kleines Töpfchen voll Stew aus der Bowl, trug dieses in die entfernteste, dunkelste Ecke des Zimmers, wohin sie sich auch einen Lehnstuhl zog, und schien nun gar nicht mehr den mindesten Anteil mehr an dem ferneren Gespräch der Männer zu nehmen. Ja, als diese noch ein halbes Stündchen etwa unter sich geplaudert hatten, bewiesen der vorgebeugte Oberkörper und das unregelmäßige, oft lebensgefährlich aussehende Nicken des Kopfes mit der mächtigen Haube, dass Madame dem Schlummergott in die Arme gesunken und heute Abend auf jeden Fall für die Unterhaltung verloren wäre. Dem war allerdings keineswegs so. Ihr Verdacht war erregt worden. An der Tür draußen hatte sie gehört, wie jene drinnen leise zusammen flüsterten. Sie horchte eine ganze Weile, konnte jedoch kein Wort davon verstehen und beschloss nun auf jeden Fall herauszubekommen, was die Männer geheim zu halten wünschten. List musste ihr also helfen, und ihr eifriges Nicken wie ihr ziemlich gut nachgeahmtes schweres Atmen täuschte auch die beiden Verbrecher bald so weit, dass Cotton erst eine Weile nach der Schlummernden hinüberhorchte und sich dann mit leise geflüsterter Rede wieder an den Kameraden wandte. »Wie wär's denn, wenn wir lieber gleich aufbrechen? Die Straßen sind ruhig, und wir brauchen nicht zu fürchten, dass uns jemand sieht.« »Noch nicht«, sagte Sander, »erst muss ich mit der Frau da reden.«
»Und glaubt ihr, dass sie euch gutwillig Geld auszahlen werde?« fragte Cotton lauernd.
»Ja«, sagte der junge Verbrecher, »ich kenne einen Zauberspruch, der sie wahrscheinlich überreden wird. Die Pest über sie. Sie hat das Geld und wir...«
Sein Blick flog, durch die linke Hand gegen den blendenden Schein des Lichts gedeckt, zu der Gestalt der Frau hinüber. Aber mit einem lauten Ausruf der Überraschung sprang er empor und rief, als er die großen grauen Augen der schlafend Geglaubten fest und entsetzt auf sich gerichtet war: »Verdammt! Sie schläft nicht!«
»Jesus! Die Lampe geht ja beinahe aus. Wie spät ist es denn?«
fragte die Witwe ängstlich. Die Blicke der beiden Männer begegneten sich. Was sollten sie jetzt tun?
10 Uhr muss es vorbei sein«, sagte Sander endlich. »Ich habe die Stöcke der Wachen schon unten an der Straßenecke gehört.«
»Ja, dann will ich noch ein wenig Öl für die Lampe holen«, sagte Mrs. Bridleford, während sie aufstand und sich nach der Tür wandte. »Nachher zeige ich euch dann euer Bett.«
Sie fasste die Klinke und wollte eben die Tür öffnen, aber das Herz drohte ihr dabei vor Furcht und Entsetzen die Brust zu zersprengen. Der Blick des Mörders, dem sie begegnete, hatte ihr das Schrecklichste verraten. Ihr Leben stand auf dem Spiele. Nur noch 2 Schritte, und sie konnte die Tür von außen verriegeln und das Freie erreichen. Nur noch 1 Sekunde, und sie war gerettet. Ihr Fuß betrat die Schwelle, und plötzlich sprang Cotton, der ihre Absicht ahnte und jetzt wusste, dass es das Äußerste galt, rasch auf sie zu und fasste, als sie gerade die Tür hinter sich zuziehen wollte, ihren Arm. »Mörder!« schrie die Frau in Todesangst, und der Ruf hallte gellend und schauerlich in dem leeren Hause wieder. »Mörder!« Es war ihr letztes Wort gewesen. Cottons Faust, voll riesiger Kraft geführt, schmetterte sie mit einem einzigen Schlage zu Boden. Und Sander sprang in wildem Entsetzen empor. Kein Laut unterbrach die Stille, und der ausgestreckte Körper der unglücklichen Frau lag auf der Schwelle ihres eigenen Zimmers.
»Cotton«,
flüsterte Sander endlich und sah sich erschreckt um.
»Was habt ihr getan? Ist sie tot?«
»Ja, sie war tot. Mausetot.« »Und die beiden Verbrecher? Die, die sind nach ihrer Tat zum Friedensrichter gegangen. Sie wussten ja, dass Piratenkapitän Kelly hier als Mr. Dayton das Sagen hatte und die Bevölkerung von Helena ihn für einen rechtschaffenen Mann hielt. Allerdings war in der Zwischenzeit einiges mehr aus dem Ruder gelaufen. Denn die Spelunke, in der sich die Piraten außerhalb von Helena immer getroffen haben, ist aufgeflogen. Auch die Insel der Piraten wurde entdeckt. Schlimmer noch, ein Dampfschiff mit Soldaten hat das Piratenversteck überfallen und alle Piraten, die noch dort waren, wurden erschossen. Der Farmer James Lively hat inzwischen alle anderen Farmer der ganzen Gegend zusammengetrommelt, damit sie nun gemeinsam gegen die Piraten kämpfen können. 2 andere Farmer, Tom Barnwell und William Cook, hat der Friedensrichter unter fadenscheinigen Gründen einsperren lassen, da auch diese beiden den Piraten auf die Schliche gekommen sind. Auch die Frau vom Piratenkapitän Kelly, Georgine, ist eben auf ihrem Rachefeldzug, da Kelly ja ihren Sohn hat umbringen lassen. Und dann ist da noch Adele, eine mutige Frau, die Schwägerin von Dayton, die noch immer nichts vom Doppelleben ihres Schwagers weiß. Adele schritt rasch mit ihrem schwarzen Begleiter voran, und sie erreichten in dem Augenblick die Front Street in Helena, als der Richter die Elm Street hinauf seinem Hause zueilen wollte. Obgleich er die junge Dame, seine Schwägerin, nun freilich lieber vermieden hätte, so ging das doch nicht an. Sie hatte ihn schon gesehen und kam rasch auf ihn zu. Da blieb sie plötzlich stehen und schaute die Straße am Ufer hinab. Ihr Begleiter starrte ebenfalls dorthin und schlug die Hände in lauter Verwunderung zusammen, und als Dayton ihrem Blicke mit dem Auge folgte, sah er eben noch, wie dicht am Ufer ein Pferd mit seinem Reiter zusammenbrach und diesen weithin über sich schleuderte. Von allen Seiten eilten Menschen herbei, ihm beizustehen. Der Mann aber raffte sich, obgleich von dem gewaltigen Sturze etwas betäubt, doch schnell wieder empor und warf den Blick scheu im Kreise umher. Dort aber musste er wohl bekannte Gesichter treffen, denn Dayton sah, wie er dem einen die Hand reichte und ein paar Worte mit ihm wechselte und wie dieser dann der Stelle zudeutete, wo er selber stand. Dayton erschrak.
»Kapitän Kelly«,
stöhnte der Mann, als er ihn jetzt erreichte und den Blick scheu zurückwarf, ob auch der, dem die Worte galten, sie allein vernähme.
»Rettet euch, die Insel ist genommen!«
»Bist du rasend?«
rief der Richter und trat entsetzt zurück.
»Rasend oder trunken?«
»Ich wollte, ich wäre es und spräche eine Lüge. Ein Dampfboot landete dort heute Morgen. Bei allen 1000 Teufeln, da unten kommt's schon um die Spitze. Ich hab euren Fuchs totgeritten, so dicht sind sie hinter mir her.«
»Alles verloren?« »Alles verloren?« fragte Dayton und sah den Unglücksboten mit stierem Blick an.
»Alles!«
»Alles«,
stöhnte der Narbige.
»Und Georgine?«
fragte der Kapitän.
»Verließ heute vor Tag in eurer Jolle die Insel. Allmächtiger Gott, Dayton, was ist dir? Du bist totenbleich«,
rief die in diesem Augenblick herbeieilende Adele.
»Die ganze Stadt scheint in Aufruhr zu sein. Mr. Cook und Tom Barnwell sollen verhaftet sein. Der Constabler springt zu Pferde hin und her. Eine ganze Masse fremder Menschen zieht bewaffnet durch die Straßen.«
»Fort von hier, Adele«, sagte der Richter und tat sich Gewalt an, ruhig zu bleiben. »Fort! Dies ist nicht dein Platz!« »Was ist das?«
Er horchte den Fluss hinauf, und die Erde schien plötzlich von den donnernden Hufen heransprengender Rosse zu beben. Die Straße herab stürmte es in wilder Hast. Reiter auf Reiter jagte heran, die Elm, Walnut und Front Street nieder und über den Platz, dem Gefängnisse zu. Es waren die wilden Rotten der Hinterwäldler in Jagdhemden und Mokassins, die langen Büchsen auf der Schulter, die Messer an der Seite. Wie ein Ungewitter stürmten sie herbei. Der gellende Jagdruf, scharf hinaustönend wie der Schlachtschrei der kaum wilderen Indianer, vereinigte sie auf dem freien Platze vor den Häusern, und ganz Helena schien sich jetzt um sie versammeln zu wollen. Dayton stand starr und regungslos, von tausend auf ihn eindrängenden Gefühlen bestürmt. Dort, fast neben ihm, lag das Boot, das ihm Rettung entgegenführen konnte. Seine Schornsteine qualmten, das Öffnen der Ventile, die den gehemmten Dampf mit wildem Rauschen ins Freie liefen, bewies deutlich die Ungeduld des Ingenieurs. Die schnellen Schläge der Glocke mahnten zur Abfahrt.
»Ha! Dayton!« rief da James Lively, während er rasch von seinem schnaubenden Tier herabsprang und tief errötend die junge Dame grüßte. »Es sind heute Morgen wunderliche Sachen in Helena vorgegangen. Wir hatten die Nachbarn aufgeboten, um dem Gesetz, wo es Hilfe brauche, beizustehen. Cook eilte zu diesem Zweck voraus, und wie ich jetzt höre, ist er verhaftet.«
»Mr. Lively«, sagte Dayton, und sein Herz klopfte, als ob es ihm die Brust zersprengen wollte. Das Dampfboot von Stromauf kam mit jedem Augenblicke näher. Nur Zeit jetzt gewonnen, nur wenige Minuten Zeit.
»Cooks wilder Hitzkopf hat sich das allein zugezogen. Ich musste ihn fast mehr noch seiner eigenen Sicherheit als eines anderen Grundes wegen verhaften lassen. Das alles hat sich jetzt jedoch erledigt, und da nun auch kein weiterer Grund vorliegt, will ich selbst hinaufgehen und ihn in Freiheit setzen.«
»Möchte kaum nötig sein, Sir«, sagte lächelnd der junge Hinterwäldler. »Mein Vater ist dorthin aufgebrochen und wird ihn wohl mitbringen. Ah, wahrhaftig, ich glaube, dort kommen Sie schon.«
Er richtete sich rasch empor, und in der Tat sprengten eben einzelne Reiter mit Cook und Tom Barnwell in ihrer Mitte aus der oberen Straße heraus. Dayton bog sich schnell zu seinem Neger nieder. »Bolivar«, flüsterte er, »hinauf und bringe Miss Dayton hin aufs Boot. Leben und Freiheit hängt an deiner Eile.« Und plötzlich ein lauter Ruf des Entsetzens. Denn Bolivar, schon im Begriff, den ihm gegebenen Befehl zu erfüllen, schrak zurück. Dicht vor ihm, den alten schwarzen Filzhut abgeworfen, das marmorbleiche Antlitz von wilden, dunklen Locken umwallt, die Augen stier und geisterhaft, die blassen Wangen von zwei kleinen blutroten Flecken gefärbt, die Lippen zitternd und halb getrennt, stand eine Gestalt und hob langsam die Hand gegen den Richter auf.
»Georgine«, rief Dayton erschrocken aus.
Lachte mit markdurchschneidendem Hohn Georgine und richtete sich stolz und wild empor.
»Richard Kelly, der Kindsmörder, fürchtet, seine Frau zu begrüßen. Herbei, ihr Leute, herbei!«
»Wahnsinnige«,
rief Dayton und ergriff rasch ihren Arm.
»Zurück von mir«,
schrie aber das Weib in wilder Wut.
»Wahnsinnig? Ja, ja, ich bin wahnsinnig. Ich will es sein. Aber du, du hast mich dazu gemacht. Der, der hier vor euch steht als Richter Dayton, der, der jahrelang in eurer Mitte gelebt hat, wie sich die Schlange im stillen Haus in der Nähe der Menschen ihr Nest sucht.
»Georgine«,
rief Dayton in Entsetzen,
»ist Kelly, der Häuptling der Piraten, der Herr jener Räuberinsel, und ich bin sein Weib!«
Der schwache Körper konnte nicht mehr ertragen. Aufregung, Schmerz, Wut und Rache hatten ihre Kräfte wohl noch bis zu diesem Augenblicke aufrechterhalten. Jetzt aber ließ auch die letzte, zu straff angespannte Sehne nach. Bewusstlos sank sie zurück und wäre zu Boden gestürzt, hätte nicht James Lively
sie in seinem Arme aufgefangen. Dayton stand, einer aus Stein gehauenen Bildsäule gleich, starr und regungslos da und hörte die Worte, die sein Todesurteil sprachen, wie einer, der einem fernen, fernen Tone lauscht. Solange der Blick Georgines auf ihm haftete, war er nicht imstande, sich zu regen. Jetzt aber, als sie zurücksank, durchzuckte das Bewusstsein der Gefahr, in der er schwebte. Jetzt war jede Verstellung unnütz. Der letzte Augenblick erschienen, die letzte Maske gefallen. »Fasst den Räuber! Fasst ihn! Lasst ihn nicht entkommen!« schrie es von allen Seiten. Während aber jetzt Farmer und Bootsleute herbeieilten und zum Angriff oder zur Verteidigung die bis dahin offen getragenen oder verborgenen Waffen zogen, riss Kelly zwei kleine Doppelpistolen aus seinen Taschen. »Verloren!« schrie er mit heiserer Stimme. »Verloren und verdammt! Herbei, den Piraten! Herbei! Scharrt euch um euren Führer! Freiheit und Rache!« Und die Ersten, die ihm entgegenstürmten, fielen, von den nur zu sicher gezielten Kugeln durchbohrt, während die Angreifer überrascht zurückfuhren. Denn rechts und links tauchten Feinde auf. In ihrem Rücken knallten Pistolenschüsse und blitzten Messer. Und für einen Augenblick wussten sie nicht, wer Freund oder Feind sei und für wen oder gegen wen sie zu kämpfen hätten. Dann wurde ein Signal gegeben. Oben und unten in der Stadt wurde es beantwortet. Aus den Straßen kamen eilenden Laufes wildige, trotzige Gestalten mit Büchsen, Äxten, Messern und Harpunen. Die Boote spien sie aus und auch Cotton und Sander sprangen von jubelnden Piraten gefolgt ins Freie. Der Kapitän des Dampfschiffes Van Buren, das dalag und auf seine Passagiere wartete, sah erstaunt die plötzlich der Erde und dem Wasser entsteigenden Scharen und fürchtete nicht mit Unrecht für die Sicherheit seines Bootes. Rasch gab er also den Befehl, die Taue zu kappen und die Planken einzuziehen. Aber es war zu spät. »An Bord, Boys!« schrie die donnernde Stimme des Piratenhäuptlings. »Entert das Dampfboot! Entert das Dampfboot! An Bord!« Die Matrosen, die sich niedergebogen hatten, um die Planken zu fassen und einzuziehen, wurden von Piraten, die sich schon früher eingeschlichen hatten, rasch zur Seite geworfen. Im nächsten Augenblick sprangen von allen Richtungen her dunkle Gestalten über die Bretter. An den Seiten des Bootes und aus Kähnen kletterten sie herauf und bemächtigten sich des ganzen Dampfers, rannten auf die erste Kajüte und auf das Hurricane-Deck hinauf und eröffneten von hier aus ein tödliches Feuer gegen die immer näher rückenden Feinde. Jetzt sammelte der wohlbekannte, scharf ausgestoßene Jagdruf von James die Seinen, und sie warfen sich, gesammelt in wildem Ansturm, auf die Feinde. Die bedrängten Piraten hatten nun natürlich keine Zeit mehr, um die abgeschossenen Gewehre wieder zu laden, und suchten die Angreifer nur mit Messern und Büchsenkolben aufzuhalten. Mehr und mehr aber zogen sie sich dabei auf das Boot zurück. Der Raum, den sie zu verteidigen hatten, wurde immer kleiner, das Feuer vom Boot selbst aus immer vernichtender, und fast alle Farmer waren verwundet, während Kelly in der linken sein Messer, in der rechten den Lauf einer abgebrochenen Büchse, Tod und Verderben um sich her säte. Oben auf dem Hurricane-Deck stand Sander und schrie, während er sein Gewehr zwischen die am Ufer stehenden abschoss: »Hurra, Boys! Kommt an Bord! Anker gelichtet! Der Freiheit entgegen!« »An Bord! An Bord!« schrie auch Kelly. »An Bord, ihr Leute! Kappt die Taue!« James, dessen Absicht es jetzt war, die Planke zu gewinnen, damit er denen, die nahe am Ufer standen, den Rückzug abschneiden und Kelly womöglich lebend fangen könnte, sprang ins Wasser und wollte das Boot schwimmend erreichen. Zwei Kugeln aber trafen ihn fast zu gleicher Zeit und er sank. Cook warf sich indessen auf den Kern des Ganzen, wo Kelly die Seinen antrieb, auf das Boot zu flüchten, während er selbst ihren Rückzug decken wollte. »Teufel!« schrie Cook und warf sich Kelly mit keckem Sprunge entgegen. »Die Stunde der Rache ist gekommen! Fahr zur Hölle!« Und mit seinem Messer führte er einen Streich nach dem Piraten, der sein Schicksal sicherlich besiegelt hätte,
Doch Bolivar fiel dem jungen Mann entgegen und schlug ihn so gewaltig gegen die Stirn, dass er bewusstlos hinten überstürzte. Kelly sprang auf die Planke. Die Taue waren gekappt, das Boot lag frei und die Räder des Bootes fingen an zu arbeiten.
»Du bist mein!« schrie da ein gellender Ton. »Mein und mein sei auch die Rache!«
Und Georgine stürzte sich Kelly in wilder, um alles sich her vergessener Wut mit funkelnden Augen und Rachegeschrei entgegen. Fast unwillkürlich zuckte Kellys Hand empor, und die stahlbewehrte Faust senkte sich im ersten Augenblick auf die Schulter des schönen Weibes nieder. Georgine war zu Tode getroffen. Aber fallend ergriff sie die Knie des Verräters, und während sich Kelly bemühte, das dadurch gefährdete Gleichgewicht zu bewahren, sprang Cook erneut vor, griff mit der Linken den Piratenführer und stieß ihm mit einem Racheschrei auf den Lippen das breite Messer in die Brust. Eine nach ihm abgeschossene Kugel streifte ihm die Schulter, ein Kolbenschlag fuhr auf sein Haupt nieder, aber er wankte und wich nicht, und als die Planke von dem zurückgleitenden Boot in den Fluss stürzte und alle in dem hoch aufgeschlagenen Wasser versenkten, hielt er sich krampfhaft fest, in die Kleider des Feindes gekrallt und musste mit dem Leichnam ans Ufer gezogen werden. Gerade hatte der Van Buren die Landung keine 200 Schritt verlassen, als der Black Hawk mit seiner Soldatenbesatzung unter dem raschen Anschlagen der Glocke heranfuhr.
»Give her hell, boys!« rief Kapitän Colborn vom Deck herunter. »Feuert, dass die Kessel rot werden! Den Burschen da vorn müssen wir einholen! Hurra für Old Kentucky!«
Aber der Black Hawk war ein altes, der Van Buren dagegen ein neues und fast das schnellste Boot des Mississippi. Wie ein Pfeil schoss es eine kurze Strecke den Strom hinauf. Das Jauchzen und Jubeln schwoll von dort herüber. Die Schnelle, mit der es die Flut durchschnitt, war entsetzlich. Der gehemmte Dampf jagte die Räder in rasendem Wirbelschwung um ihre Achsen. Fett und Öl schleppten die Piraten herbei und warfen es unter die Kessel. Die Geschwindigkeit des Schiffes war atemberaubend, und unter Jubel entfernten sich die Piraten uneinholbar mehr und mehr von Helena.
Also sind die Piraten entkommen? Was glaubt man wohl, passiert, wenn eine wilde Schar gedankenlos flüchtet? Da ist die Geschwindigkeit nur einer von vielen Faktoren. Denn die Frage war jetzt, wo ist einer, der diese wilde, zuchtlose Schar hätte in Ordnung halten können? Wer verstand die Leitung dieser Maschinen, um die Sicherheit ihrer Kraft zu bestimmen? Nur wilde, ungeregelte Flucht war der Gedanke der Piraten. Die Maschine arbeitete. Holz lag noch an Bord. Die Kessel glühten, die Schaufeln der Räder peitschten die Flut. Vorn am Bug zischte der gelbe Schaum empor und ha, wie weit zurück schon die Verfolger lagen. Fast war die Landspitze erreicht, die sie ihren Blicken entzog. Und dort vor ihnen lag der weite, ruhige Strom, der sie der Freiheit entgegentragen sollte. Noch leuchtete hoch und hell die Sonne am Himmel, doch wenn sie unterging, wenn die dunkle Nacht sie umhüllte, dann waren sie gerettet. Doch plötzlich, heiliger Himmel, ließ ein Schlag das Innerste des stolzen Bootes erzittern. Weißer, siedender Qualm füllte den Raum und quoll aus den Seiten des Decks. Und zum Himmel emporgeschleudert schossen zerstückelte Leichname und Bootstrümmer und stürzten nach kurzem, schauerlichen Flug schwerfällig und matttönend auf die zitternde Wasseroberfläche nieder. In Helena stieg, als sie von dort aus die Explosion des Piratenbootes erkannten, ein Jubelruf aus 100 Kehlen und mischte sich mit dem fernen Angstschrei und Todesröcheln der Verbrecher. Die Feinde waren vernichtet. Die Insel hatte der Black Hawk gestürmt, und was nicht im Kampf seinen Tod fand, brachte er gefesselt an Bord. An der Landung von Helena
aber suchten weinend Frauen und Kinder unter den Toten ihre Lieben und Freunde, und ernste Männer trugen die verwundeten Kameraden in die nächsten Häuser hinauf. Und an dieser Stelle, mit all dem Leid und all der Trauer, endet die Geschichte. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass es auch heute noch einiges gibt, was in dieser Geschichte passiert ist. Korruption bis in die obersten Kreise, die Gier nach Macht und Reichtum und die Skrupellosigkeit von vielen Menschen, denen es nur um eins geht, um sich selbst. Und ich glaube, es wird noch viel Wasser den Mississippi und wahrscheinlich auch die Oker hinunterfließen, bis solche Geschichten, wie wir sie gerade gehört haben, so weit von der Realität entfernt sind, dass es wirklich nur noch Geschichten sind. Und dass unsere Kinder über uns andere Geschichten erzählen. Geschichten, die glücklich enden.